Nach Monaten der pandemiebedingten Schließung tut sich wieder was in der Kunsthalle Mannheim. Die große Anselm Kiefer Sonderausstellung wird zumindest schon einmal digital eröffnet. Was passiert da jetzt und was dürfen die Besucher in der Kunsthalle später erwarten? Darüber spreche ich mit Johann Holten. Er ist Direktor der Kunsthalle Mannheim. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Lieber Johann Holten, schön, dass wir miteinander sprechen können.
Ja, guten Tag. Ich bin auch froh, hier zu sein.
Eine Kunsthalle, ein Museum lebt von Besuchern und Kunst lebt davon, dass man sie vor Ort geradezu erfühlen kann. War der Lockdown für Sie und Ihr Haus eine verlorene Zeit?
Es war ein Schock, als im März es dazu kam, dass man plötzlich das Museum komplett schließen müsste. Das ist ein Zustand, den man als Museumsdirektor wohl nie geglaubt hat, hineinzugeraten. Aber es ist natürlich auch dann etwas, wo man dann sofort umdenken muss, wo man sich nicht einfach denn hinsetzen können und sich selbst bedauern, sondern man hat auch eine Verantwortung. Die habe ich probiert, schon ziemlich schnell da zurück in den März, ja fast ein Jahr hier, denn auch gerecht zu werden. Die Kunsthalle Mannheim ist schon seit einer Weile recht gut digital unterwegs, aber dennoch müsste man da die Geschwindigkeit, mit der wir da denn digital neue Dinge ausdenken konnte, ziemlich erhöhen innerhalb weniger Tage. Und da habe ich auch mein eigenes vielleicht, glaube ich, dazu beigetragen, dass das möglich wurde und dass wir da trotzdem mit unserem Publikum, mit unseren Fans, mit unseren Nutzer denn auch in Kontakt bleiben konnten.
Und jetzt, nach Monaten des Lockdowns, wollen Sie auch nicht mehr warten. Und in einigen Wochen, wann auch immer, werden Sie vielleicht auch wieder richtig öffnen können. Aber jetzt gehen Sie ja einen digitalen Weg bei der Sonderausstellung zu Anselm Kiefer. Warum?
Wir haben ja sozusagen damit diese digitale Vermittlungsformate von Ausstellungen schon im März sozusagen da viel ausprobiert und dann sind wir über den Sommer zurückgekehrt und ich konnte tatsächlich auch meine eigene erste für die Kunsthalle Mannheim kuratierte und konzipierte Ausstellung real und live und mit Menschen denn auch präsentieren über den Sommer ab von Juli bis Oktober und vielleicht war man da wie auch alle eigentlich denn da September, Oktober etwas so noch wiegte man sich in Sicherheit, ja, vielleicht kommt eine zweite Welle, aber so ein Lockdown wie im Frühjahr, das wird es bestimmt nicht und dachte auch, wir hörten viel darüber, wie Kultur, wie wichtig Kultur ist und Museen haben ja auch sehr, sehr gute Schutzkonzepte eigentlich aufgestellt, aber das zeigte sich ja dann als falsch. Wir standen mitten in den Vorbereitungen, denn den Umbau von der Ausstellung Umbruch zur Ausstellung Anselm Kiefer, als denn die Nachricht kam, dass wir abermals schließen müssten. Damals wurde es als etwas ungerecht empfunden, dass wir noch vor dem Einzelhandel schließen müssten und dass man also in Galerie Kaufhof angeblich 500 Meter weiter sicher einkaufen konnte, aber in dem noch viel luftigeren und mit viel mehr Abstand mögliche Kunsthalle, denn eben nicht sozusagen Kunst sich anschauen konnte. Aber es hat ja im Dezember auch dann gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis der Einzelhandel auch schließen müsste. Wir standen also mittendrin so eigentlich wirklich tonnenschwere Skulpturen anliefern zu lassen. Es kamen bis zu 6 LKWs hier an, Tieflader und anderes mit den Werken aus dem Lager in Köln, wo sie sonst aufbewahrt werden. Wir waren dabei, die wirklich so installieren, zu hängen, als wir dann schließen müssten. Das war natürlich ein Schock erneut und ein Problem. Wir wussten auch nicht genau, wie gehen wir jetzt damit vor, auch weil wir noch nicht wussten, überhaupt keine Idee hatten, wie lange dauert es, bis wir wieder eröffnen können. Die Entscheidung fiel denn nicht gleich im November, alles Mögliche über die Ausstellung Anselm Kiefer denn rauszugeben und digitale Bilder und so von der Ausstellung, weil mein Bauch mir sagte, dass es noch eine ganze Weile dauern könnte, bis vielleicht die Wiederöffnung kommen. Und sowas ist ja auch etwas mit Timing. Wenn wir jetzt dieses Gespräch schon im Anfang November geführt hätte, dann wäre es vielleicht auch deutlich in Vergessenheit geraten oder vielleicht auch weniger bei Publikum hängen geblieben, als wenn es gelingt, es jetzt ein paar Wochen vor, dass es vielleicht doch wieder losgeht. Und deswegen haben wir also die Ausstellung sozusagen frisch gehalten. Wir haben eben nicht so viel über die Ausstellung Anselm Kiefer kommuniziert, nicht weil wir keine Ideen hatten oder nicht wollten oder uns nicht dazu durchringen könnte, sondern eher, weil wir dachten, das wird eine so großartige analoge Erfahrung, dass dass wir lieber mit der digitalen Vermittlung etwas warten wollen, bis es hoffentlich kurz davor steht. Und das sehen wir jetzt sozusagen denn jedenfalls als eine Möglichkeit. Wissen tun wir es nicht. Das hängt alle von diesen blöden Mutationen, die ja jetzt auch inzwischen dabei sind, das Geschehen zu dominieren und wie die sich entwickeln. Aber es gibt doch vielleicht mindestens Hoffnungsschimmern, dass wir im März oder vielleicht spätestens um Ostern herum denn auch wieder Publikum hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und deswegen denken wir, jetzt ist vielleicht auch der richtige Moment, um dann Vorfreude darauf digital zu wecken, auch mit unseren Medienpartnern wie Mannheimer Morgen oder auch mit ZDF, denn die Beiträge, die längst produziert sind, denn auch Stück für Stück zu veröffentlichen und damit vielleicht auch die Menschen sozusagen denn Hoffnung zu geben auf etwas, was denn sie genießen können, wenn die auch wieder zu uns kommen werden würden.
Was werden wir denn digital schon jetzt sehen können, was wir später analog sehen dürfen?
Wir werden schon diverse Formate anbieten, in dem Möglichkeiten, die natürlich denn auch vorhanden sind. Das ist etwas, mit der ich mich auch lange selbst beschäftigt habe, dass man nicht glauben soll, dass mit einfach eine Kamera aufstellen und ein Werk abfotografieren und dann ein Bild davon im Netz zu stellen, ja, dann haben wir das Werk ja einfach so digital verfügbar gemacht. So hat man es natürlich getan mit Büchern in Kunstkatalogen eigentlich seit Jahrzehnten, fast Jahrhunderten, um Bilder von Kunstwerken dort zu präsentieren. Im digitalen Raum tun wir das meistens auch einfach nur, ein Bild vom Werk denn auch zu präsentieren. Aber man merkt noch viel mehr im digitalen Raum, wie das auch so kurz kommt. Und das ist eine Besonderheit beim Werk Ansel Kiefers. Ansel Kiefer ist natürlich auch aus einer Generation, die da natürlich auch die Digitalisierung als sozusagen weltoffener Mensch mitmacht. Aber es ist nicht, dass seine Werke auch schon digital gedacht sind. Das sind wirklich sehr, sehr analoge, riesige, extrem texturbehaftete, Oberflächen behandelte den Werke, sowohl die wirklich ja, also manchmal ja bis zu 10 Meter breite Bilder einige Formate gehen sozusagen in der Höhe über die 5 Meter hinweg. Das sind wirklich so Werke, die wirklich auch von ihrem analogen Präsenz im Raum, man kann auch sagen, wirklich von der Überwältigung im Raum leben. Und wenn ich da denn ein Bild einfach nehme und dann ihnen auf das Smartphone spiele und dann sitzen sie da irgendwo und schauen eine 4x3 Zentimeter große Abbildung davon an, dann ist es nur eine Annäherung. Und damit kämpfen wir, weil das ist in der Tat sozusagen eigentlich eine Werkgruppe, die eigentlich sich gar nicht so sehr wirklich gut für die digitale Vermittlung eignen. Deswegen müssen wir da versuchen, wie kommen wir über dem hinweg? Wie kriegen wir etwas hin, so dass es trotzdem ein Gespür dafür gibt? Und da werden wir zum Beispiel dann auch sehr drauf setzen, denn live aus dem Raum selbst zu sprechen. Ich habe auch so eine kleine Routine entwickelt, wo ich sogar dann im Raum rumlaufe mit dem Mikro und mich sozusagen Stück für Stück von der Kamera entferne und näher ins Bild gehe. Und dieses Bild, was vorher nur im Hintergrund ist, das wird plötzlich sozusagen größer und größer und größer, wenn man sieht, wie klein ich daneben wirke. So. Und das sind solche Tricks, die man dann auch erst rausfinden müssen. Wie vermitteln wir das? Wie kriegen wir das rüber? Und das wird leider immer wieder nur eine Annäherung dessen sein können. Aber mit dieser Annäherung werden wir über unterschiedliche Formate dann auch probieren. Dann werden wir auch Symposien mit eher wissenschaftlichen Zugänge dazu oder vermittelnde Zugänge dazu, wo eher über sein Werk gesprochen wird, präsentieren. Dann werden wir natürlich viel auf Social Media machen, mit unterschiedlichen Posts, auch mit den unterschiedlichen Videoclips, mit den unterschiedlichen involvierten Menschen, die diese Ausstellung denn zusammen vorbereitet haben, dem Kurator Dr. Sebastian Baden, aber auch die Restauratorin am Haus, Frau Katrin Rademacher, bis hin zu der Marketingabteilung und ich auch selbst mit Videoclips, dass wir probieren, eher denn auch darüber zu sprechen, wie ist es eigentlich, mit diesen Werken noch zu arbeiten. Und dann wird es auch kommen, dass wir, dann haben wir auch ein neues eigenes Format, eine sogenannte Pageflow, so ein Scrollytelling, bei der man sozusagen immer wieder weiter runterscrollt und es tauchen sozusagen neu inszenierte denn Bilder und Videos auf dem Bildschirm auf, so eine Art digitales Magazin-Annäherung das werden wir auch jetzt hier gleich freischalten, wie auch zum Beispiel der Audioguide zur Ausstellung, die wirklich eine sehr hochkarätige Audioguide ist, mit der man sich beschreiben, denn eben durch die Ausstellung denn auch treiben kann. Das sind alles gute und interessante Formate und ich möchte auch jeder Hörer hier Lust drauf machen, die denn sich anzuschauen. Aber vielleicht mit einer kleinen Vorwarnung. Wir sind uns bewusst, es wird auch denn einen gewissen enttäuschenden Moment drin sein, dass es dennoch nicht gelingt, da wirklich nah dran zu kommen, selbst nicht mit dem, was wir mit ZDF zusammen, ZDF digitale Kunsthalle gemacht haben, bei der wir digitale Radiogrammetrien von 4 der Werke gemacht haben, also wo man die nicht nur als Bilder sieht, sondern eigentlich auch den Versuch, die haptische sozusagen Oberflächenstruktur denn sichtbar zu machen. Das sind alles Annäherungen, das sind alles Vorgeschmack, das ist alles Sachen, die zu Vorfreude dienen, aber es kann nicht nah genug drankommen an der eigentlichen Erfahrung. Das wissen wir, aber das ist auch einfach die Begrenzungen dessen, was jetzt da drin sichtbar und spürbar werden. Deswegen schauen Sie sich das an, aber erwarten Sie auch nicht, dass man die reale Erfahrung denn wirklich nachbilden kann.
Aber es ist hoch ambitioniert und wer weiß, ob diese Art und Weise einer digitalen Preview auch Schule machen kann bei anderen Häusern. Wie ist denn diese Ausstellung überhaupt zustande gekommen? Sagt sich da die Kunsthalle, ach, der Kiefer, der wäre doch mal was für Mannheim? So einfach ist es vermutlich nicht.
Die Ausstellung basiert sozusagen schon auf einer Entscheidung, die viele Jahre zurückliegen, die auch eine sozusagen sehr stark eingebundene Entscheidung mit sogar bis zum OB Peter Kurz sozusagen da war in auch im Studio von Kiefer in Paris und haben sich die Werke angeschaut. Das ist die Sammlung des ehemaligen Bauunternehmers Hans Grote, der als Dauerleihvertrag an die Kunsthalle im Zuge des Neubaus gekommen ist, der größte private Sammler eigentlich von Ansel Kiefers Werk, und das ist ja als privater Sammler auch nicht so einfach, denn solche Werke zu sammeln, weil das sind ja nur ein Bruchteil davon, die man selbst in sehr große Häuser zu Hause aufstellen kann. Das meiste hat er auch selbst, also Hans Grote, eigentlich nur im Lager liegend. Mit Hans Grote ist dann unter meiner Vorgängerin Frau Lorenz dann eine Vereinbarung, einen Dauerleihvertrag geschlossen worden für einen großen Teil dieser Konvoluts als Dauerleihgabe an die Kunsthalle. Deswegen ist es auch sehr folgerichtig, dass denn damit eine Ausstellung geplant werde, wenn wir diese Dauerleihgaben haben. Das große Bild Sephiroth prangt ja im Atrium schon seit der Neueröffnung an der sozusagen Wand, die da fast aussieht, als ob die Wand für dieses Werk geschaffen war oder das Werk für die Wand. Deswegen ist es sozusagen folgerichtig, dass wir jetzt auch Seigen ausbreiten, und so sind auch die sozusagen da fast alle gezeigte Werke in der Ausstellung eben aus diesem Dauerleihgabe-Konvolut. Einige weitere Werke haben wir dennoch dazugenommen, um auch sozusagen eine noch bessere Ablauf der Ausstellung zu gewährleisten. Und dafür sind auch ich und Sebastian Baden nach Paris gefahren, haben auch mit Kiefer und seinen Mitarbeitern und dem Sohn von Hans Grote, Thomas Grote, der im Moment jetzt nach dem Tod seines Vaters die Sammlung auch verwaltet, denn auch die Ausstellung besprochen und zu diesem Plan gekommen, wie wir das installieren würden, wie wir das installieren können. Und so ist es also eigentlich auch eine lange Entstehungsgeschichte, die aber dann auch eng verbunden ist mit der Ansiedlung dieser Dauerleihgabenkonvoluts bei uns verbunden ist.
Sie haben gesagt, Sie haben mit Kiefer persönlich auch gesprochen. Worüber redet man da eigentlich? Also, was sind dann die entscheidenden Themen, wenn man sich einmal trifft und dann versucht, in einem relativ kurzen Zeitraum eine Ausstellung zu organisieren?
Ich bin natürlich sozusagen nicht jetzt zum ersten Mal mit einem Künstler im Gespräch sozusagen da. Das ist natürlich so einer von den Soft Skills, die man als Kurator im Gegenwartskunst denn ganz früh sich aufbaut, dafür, dass Gespräche mit einem Künstler eben vielleicht etwas anders verlaufen als mit einem Dienstleister für neue Sicherheitssysteme in der Kunsthalle, sagen wir. Das ist nicht einfach nur eine Business-Termin, wo man mit einer Agenda und irgendwelchem Angebot sich hinsetzt, da muss man natürlich sozusagen dann auch einfach bereit sein, anders zu sprechen. Aber das ist etwas, was man nicht im Studium lernt, das lernt man auch nicht an der Universität, sondern das ist vom Learning by Doing. Und das habe ich natürlich mir angeeignet, so dass man auch ein gutes Gespür braucht eigentlich, um da, wie kommt man ins Gespräch. Und so verlief auch das Treffen da, und das ist höchst beeindruckend. Sein wirklich enormes Atelier, die er jetzt seit etliche Jahren außerhalb nordöstlich außerhalb von Paris denn auch betreibt. Ich bin ja auch, man ist auch in einige Künstlerateliers über die Zeit gewesen und besonders eins in L.A. und auch eins in Shanghai haben wirklich durch die enorme Größe der Räume schon auch überrascht, wo ich war. Aber Kiefer schlägt das noch um ein paar Längen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Da geht man auch rum und entdeckt natürlich einfach da auch auf diese stundenlange Wanderung, die man dann da vornimmt, wirklich auch sozusagen Ecken, die man gar nicht wussten, die noch kommen. Aber sei denn beim Mittagessen, bei der wir dann eigentlich über die Ausstellung gesprochen haben und da wird es dann auch plötzlich dann emotional und dann fängt sich wieder und so. Und da muss man dann so mitgehen ein bisschen und so ein bisschen das Ergebnis vielleicht so trotzdem im Blick haben, wo möchte man hin, aber auch nicht so viel Druck an der falschen Stelle ausüben, weil dann riskiert man vielleicht, dass irgendwie dann andere Ausbrüche kommen und so und dann nähert man sich ja das auch an. So und dann geht das schon und dann findet man irgendwie so dann eine gemeinsame Sprache, das auch das Ergebnis denn tatsächlich zu gewährleisten.
Wie viel Einfluss hat Anselm Kiefer direkt auf das genommen, was jetzt in Mannheim zu sehen ist?
Es ist also nur bedingt. Es ist nicht, dass wir zu Anselm Kiefer gegangen sind und gesagt haben, wir wollen irgendwie eine Ausstellung mit den neuesten Werken machen. Das ist ja diese Konvolut, das wir auch zeigen wollten. Das macht natürlich sozusagen total Sinn, dass es diese Werke ist, die wir zeigen, wenn wir die jetzt auch haben. Und deswegen ist es sozusagen, daraus muss die Ausstellung sich natürlich auch aufbauen. Und ich glaube eigentlich, also der Künstler ist ja immer sowas interessiert denen eigentlich, also diese Zusammenhänge vielleicht weniger. Und die haben eigentlich oft Lust sozusagen, gerade das, womit sie sich im Moment beschäftigen, denn eher auszustellen oder zu zeigen. Aber das war ja in diesem Fall wirklich nicht die Prämisse, sondern diese Sammlung heraus, das dann auch aufzubauen, aber dennoch auch natürlich Aussagen dennoch zu treffen, die nicht nur damit zu tun haben, dass es die Sammlung ist, sondern eben dann auch eine Art Entwicklungsfaden über das Werk Anselm Kiefers und so. Es ist sehr schön gelungen und da bin ich Sebastian Badenweg auch sehr dankbar, dass er da klug denn auch zusammengestellt habe, so dass wir schon zeigen können von frühe Werke bis zum dem mittleren Werk vielleicht sozusagen der frühe 2000er und dann bis hin zu ganz junge Arbeiten, das letzte 2017 noch entstanden. Und so denn auch eine gewisse Entwicklungslinie, vielleicht auch von Verbreiterung des Fokus des Künstlers, von dem wirklich am Anfang sehr stark von der Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte geprägte Werke, die ganz frühen Arbeiten haben wir in der Ausstellung nicht, weil die hat Grote eben noch nicht gesammelt in den 70er Jahren, aber ab den 80er Jahren wie das denn halt auch sich entwickelt und eher denn der Blick sich eigentlich weitet, auch nach 89 bereits Kiefer, große Regionen, in denen auch eben hinein in den ehemaligen Sowjetstaaten, aber auch im Nahen Osten und den fruchtbaren Halbmond, wie man das Gebiet ja da unten um Iran und heutigen Iran und rüber Richtung Mittelmeer nennt. Und da hat er wirklich ausführliche Reisen gemacht, die auch denn seine Themenvielfalt danach mit sehr viele kulturelle Weltmythen so integrieren und aufarbeiten, denn auch prägt. Und das zeigt die Ausstellung sehr schön. Dann gibt es einen gewissen Fokus auch auf Werke, die sich mit jüdischen Traditionen, das geht auf einem Reise in den 80er Jahren auf schon zum nach Israel zurück, wo er sich mit den Kabbala oder mit einer Auslegung der Kabbala, da gibt es ja sehr viele auch Traditionen, das ist sehr, sehr schwierig als Nichtfachmann da alle Traditionen des Kabbalas zu überblicken, aber da auch eine tiefe Auseinandersetzung damit, das passt ja wunderbar, weil es auch in diesem Jahr ja sozusagen diese Gedenkjahr über 1700 Jahre deutsches, jüdisches Leben in Deutschland und deswegen können wir auch in Vermittlung Programm darauf zurückgreifen, eben solche Verknüpfungen, zum Beispiel mit der jüdischen Gemeinde hier in Mannheim, aber auch mit dem jüdischen Museum in Frankfurt zu machen, um eben diesen Aspekt von Kiefers Werk auch zu beleuchten und was das bedeutet vielleicht für unser Verständnis von jüdischem Leben in Deutschland.
Kiefer ist ja unbestritten einer der wichtigsten deutschen Künstler der Gegenwart und er ist einer, Sie haben es erwähnt, der ganz viel Platz braucht. Was muss ich tun, damit ich seine Kunst verstehe?
Es gibt sicherlich mehrere Zugänge oder zwei so hauptsächliche Zugänge. Entweder können Sie, das ist auch das wirklich sehr, sehr gelungene Heft, die wir zur Ausstellung genommen haben, oder den Audioguide nehmen und da sich auch erstmal beriesen lassen von diese jeweiligen kulturellen Hintergründe für den Mythen, die in den jeweiligen Arbeiten auch angesprochen werden, anzueignen, um dann mit diesem Blick auf das Werk zuzugehen. Der andere Zugang ist bestimmt sozusagen eher diese Auseinandersetzung erst an der zweite Stelle zu setzen und erstmal wirklich in den Raum zu gehen und dann ein Stück weit auch, also da wirklich zurückkommen zu diesem Wort der Überwältigung, also wirklich physische Überwältigung, weil das ist ja auch das, was mit seiner Größe betrifft. Er möchte nicht nur so dreimal um die Ecke denken und dann irgendwie einen Strich da ganz weit hinten rechts entdecken, sondern da wirklich diese Präsenz zeigen und die Materialien und Blei und aber auch Tonerde und so wirklich auch schwere Materialien da an den Leinwand sehen und dann erstmal sich einfach und Stahlcontainer, die wir aufgestellt haben, die Arbeit Leviathan, denn erstmal diese Gewicht, diese Massigkeit auch auf ihn sozusagen wirken zu lassen und dann vielleicht sozusagen, wenn sie erstmal das aufgesaugt haben, dann vielleicht bei Einzel- oder bei alle Werke dann eben einsteigen in den unterschiedlichen kulturellen Kontexten oder Referenzen, die er denn anspricht, manchmal weniger deutlich oder ausgeprägt oder vielleicht nur so wie ein Hauch irgendwie anspricht oder manchmal auch sehr direkt und wirklich fast lesbar. Das schreibt ja auch viel in seinen Arbeiten und seine Handschrift ist immer präsent und da wirklich auch über die Ebene des Schriftes denn sich nähern, dass das vielleicht auch welche Mythen eigentlich damit angesprochen werden. Das sind vielleicht so die zwei unterschiedliche Zugänge. Das sind natürlich letztendlich Zugänge, die es bei jedem künstlerischen Werk gibt. Man kann immer erstmal lesen oder erstmal nur schauen. Aber bei Kiefer, glaube ich, ist die auch so ausgeprägt, den Effekt, den diese beide Zugänge haben, dass es vielleicht besonders relevant ist, beide auch nebeneinander zu stellen, als vollkommen gleichberechtigt und relevant und auch erlaubten Zugang zum Werk Kiefers. Und dafür eignen sich ja denn die Räume des Neubaus der Kunsthalle wirklich hervorragend. Wir haben alle Stellwände in den Wechselausstellungsbereich rausgenommen, übrigens eigentlich für das erste Mal seit dem Neubau, dass es überhaupt keine Stellwände da drin gibt. Erst überlegten wir, einer drin zu haben, aber den haben wir am Ende auch rausnehmen können, so dass es wirklich diese sozusagen auch Raumflut denn mit den Werken gefüllt ist und dass sie da drin auch wirklich so stehen können und wirklich auch atmen können und man merkt auch, wie gut das den Werken tut. Und dann eigentlich fast auch, wie wenig Werke man denn auf diese sozusagen 1000 Quadratmeter braucht, um die zu füllen, weil die jeder von denen auch so wirklich groß und platzraubend auch sind. Und das ist ein besonders schönes sozusagen Gefühl, wie Räume und Werke in diesem Fall sich auch da perfekt ergänzen.
Man will ja solche bombastischen Exponate am liebsten anfassen. Eigentlich wie ein Kind. Erwischen Sie sich auch bei dem Wunsch?
Nein, ich halte mich da ganz, ganz streng zurück, weil ich um die äußerste sozusagen Fragilität und Problematik dieser Werke auch weiß und ich möchte deswegen auch absolut keine Zuhörer dazu verleiten wollen, diesem Wunsch nachzukommen. Restauratorisch sind die Werke eine Herausforderung, gerade wegen dem großen materialen Mix und dann auch Gewicht und auch organische Materialien. Bei den frühen Arbeiten sind reale Sonnenblumen, denn eben zum Beispiel in die große Fracht, auf dem Rücken eine große aus Blei geformte Bomben, sozusagen Militärflugzeug, denn auch gebunden. Und das sind nicht irgendwie Nachbildungen von Sonnenblumen, die da dran gebunden sind, sondern reale Sonnenblumen, die seit den 80er Jahren denn zum Werk gehören. Und Sie können sich vorstellen, wie trocken die inzwischen sind und deswegen auch, wie fragil sie sind. Bei anderen Arbeiten arbeitet er mit so Kunststoffersetzungen des Organischen, so dass es wirklich organisch aussieht, aber eigentlich viel physisch stabiler ist. Das ist auch so eine so Techniken und die er dann über die Jahrzehnte sich auch angeeignet in Kooperation mit Partnern natürlich und Technikern. Aber das ist wirklich, das ist heikel, das ist kompliziert und auch weil es dann einerseits brüchig ist und dann gleichzeitig tonnenschwer und deswegen man kann auch nicht irgendwie der Mauermeister von der Ecke mit einem Kran kurz hier in der Kunsthalle holen und dann hebt er uns das an der Wand mit seinen Geräten, wo sonst sozusagen so schwere Objekte denn auch behandeln würde, sondern man braucht sozusagen die Präzision von Art Handling kombiniert mit der Maschinerie und Kraft, die denn eigentlich solche Tonnengewichte auch überhaupt bewegen können. Und das ist sehr speziell und damit auch sozusagen mit einer sehr spezialisierten Firma eben nur zu leisten.
Die von Ihnen jetzt organisierte digitalisierte Erfahrung von Kunst und vor allem von dieser Ausstellung ist ja der Gegenentwurf zum haptischen Bedürfnis. Hilft dieser Gegenentwurf dabei, jüngere Menschen für die Kunsthalle Mannheim zu begeistern, die nicht automatisch zu Ihnen pilgern?
Ganz genau messen können wir es natürlich nicht, aber es ist ganz klar, dass die Digitalisierung natürlich für Museen ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug ist, um an der sozusagen auch der Verdiversifizierung und andere Botschaften abschicken zu können, denn auch um das zu erreichen. Bei dieser Ausstellung müssen wir sehen, sozusagen, wie das ankommt. Ich glaube, in diesem Fall wird es auch viele Ältere sozusagen geben. Das merken wir ja dann auch hier gerade in dem letzten Jahr, die vielleicht sozusagen dann gerade Kiefers Werk lieben und dann auch sich auch ausgestattet haben zu Hause mit technischen Geräten, vielleicht mit einem minimal weniger selbstverständlichen Umgang damit, aber inzwischen ja auch sehr versiert. Die, glaube ich, werden genauso eigentlich auch an diese digitale Angebote partizipieren und darüber sich auch freuen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Aber es ist natürlich ganz klar, dass die Digitalisierung sozusagen generell in der Gesellschaft etwas ist, was sozusagen noch selbstverständlicher von einer jüngeren Generation angenommen wird. Wir haben aber auch gesehen, wie es ja da sozusagen sich absolut nicht gegenseitig ausschließen. Und deswegen glaube ich, ist auch eine sozusagen eigentlich vielleicht der Wachstumsquote in der Verwendung ist sozusagen bei den etwas älteren Jahrgängen eigentlich noch größer jetzt zurzeit als bei den Jüngeren. Die waren schon da und nutzen es weiterhin jetzt in der Pandemie und danach. Aber bei den Älteren ist sozusagen da eine sozusagen unglaubliche auch Mitkommen passiert, was sicherlich auch dazu führen wird, dass sie noch die digitalen Angebote auch nutzen und sich darüber freuen.
Mit der Digitalisierung geht ja noch ein weiteres Phänomen einher. Der digitale Kunsthallenbesuch ist kostenlos. Wäre in der Kunsthalle vielleicht viel mehr los, wenn man gar keinen Eintritt verlangen würde?
Die Diskussion über kostenlose Eintritte ist natürlich sozusagen fast so alt wie das Museum und leider auch irgendwie dann mit unterschiedlichen Vorzeichen hin und zurück. Wir freuen uns sehr über das sehr gute laufende Angebot mit dem MVV zusammen, bei der ja einmal in jedem Monat eine kostenlose Abend von 18 bis 22 Uhr dann auch stattfindet. Wir sind aber leider auch sozusagen bei der finanziellen Struktur, das merkt man jetzt hier im Lockdown, wirklich angewiesen darauf, dass auch Geld eingespielt wird, dass nicht nur Peanuts sind, Gesamtvergleich, auch wenn natürlich sozusagen der Löwenanteil aus anderen Finanzierungsquellen kommen muss. Wir wissen, man weiß es tatsächlich nicht ganz. Es gibt aber Studien, die darauf hinweisen, dass es, wenn man dann auf kostenloser Eintritt umsteigt, nicht unbedingt nur die Publikumsschichten sind, für der die 12 oder 10 Euro eine wirkliche Hindernis darstellt, die kostenlose Angebote nutzen, sondern dass es auch vielleicht gerade die sozusagen da schon ressourcenstarke, die denn auch entdecken können, oh, und jetzt ist da an dem Tag kostenlos und dann gehe ich hin und deswegen, ob man wirklich denn mit dem kostenlosen Eintritt für alle die helfen, die man gerne damit helfen würde, das ist jedenfalls nicht sicher, aber es ist natürlich klar, dass wir auch gerne Teil der Stadt sein wollen und dass wir deswegen auch froh sind, dass das Atrium mindestens wirklich kostenlos zur Verfügung steht. Wir fürchten nur, dass es manchmal auch Nutzer gibt, die das gar nicht sehen oder dass die Schwellenängste vielleicht ganz woanders liegen und gar nicht bei den 10 oder 12 Euro, sondern dass es irgendwie sozusagen denn überhaupt die Vorstellung eines Museums ist, die manche davon abhalten, denn zu uns sozusagen zu kommen und einfach zu entdecken, was da ist oder das Gefühl, nicht dazu zu gehören so, oder nicht die Code zu kennen, mit der man im Museum geht und so. Und deswegen, dass die Probleme, die sind vielfältig und lassen sich nicht auf dem Gebiet der sozusagen des Geldes da spezifizieren, sondern das ist eine ganze Strauß an Dinger, die da zusammenwirken. Und da kann natürlich das sozusagen kostenlose Angebot im Netz auch eine Türöffner sein, dass man sich damit beschäftigt, dass man da irgendwie das auch merkt, dass da dann doch vielleicht sozusagen einen anderen Ton auch gesprochen wird und dass es dann vielleicht sozusagen die natürliche sozusagen Schwelle, ja, eine Türschwelle gibt es ja bei uns gar nicht, das ist ja wie die vollkommen Plan von dem Friedrichsplatz sozusagen da reingehend, aber es gibt ja die Mentalität, digitale Schwelle vielleicht, die trotzdem da vorhanden ist bei den Glastüren vorne, und dass das digitale Angebot dann auch helfen kann, das abzubauen. Aber man soll sich sozusagen da, das ist ein langer, sehr Kampf, und wir haben uns dem auch verschrieben und wollen wirklich diverser, nicht nur beim Publikum, sondern auch bei dem, was wir ausstellen, wem wir ausstellen, wem wir die Bühne der Kunsthalle geben werden, und arbeiten sehr viel daran, ohne natürlich aber dann auch Erlebnisse wie Axel Kiefer sozusagen denn genauso zu bieten für den Teil des Publikums, die natürlich sozusagen danach auch sozusagen eine große Sehnsucht und Wunsch haben, sowas zu sehen.
Lieber Herr Holten, noch einmal zu Ihnen direkt. Sie sind jetzt rund anderthalb Jahre Direktor der Kunsthalle, aber Sie leben in Heidelberg. Wann ziehen Sie denn rüber zu uns?
Ich bin sozusagen wegen dem Schulbesuch meiner Tochter noch daran gebunden, dass ich lieber die Fahrstrecke sozusagen aus Heidelberg nach Mannheim nehmen will, statt dass sie in ihrer letzten Jahre in Schule dann plötzlich von Mannheim nach Heidelberg fahren müsste und nicht ihre Schule wechseln und so. Deswegen sozusagen da bin ich aus privaten Gründen noch daran gebunden. Ich sehe das aber jetzt natürlich auch nicht so eng, weil sozusagen in anderer, noch größere sozusagen Städte ist die Strecke zwischen Heidelberg und Mannheim ja eigentlich nur die Strecke zwischen einem Stadtteil und einem anderen Stadtteil, und deswegen, ich glaube, ich bin sozusagen da trotz dem privaten Wohnsitz in Heidelberg auch Mannheim sehr verbunden und würde, wenn es diese Hindernisse nicht gäbe, denn sozusagen lieben gerne nicht mehr sozusagen auf das Pendeln mit öffentlichem Nahverkehr denn angewiesen sein, aber da muss man natürlich im Leben denn auch mehrere Sachen miteinander so verbinden. Und das Wohlergehen meiner Tochter ist mir sehr, sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen. Und da hat meine Mutter, die für sich eine sehr, sozusagen sehr erfolgreiche Frau war in Dänemark in ihrem ganzen Berufsleben, dann auch einen prägenden Satz gesagt, dass trotz ihrer sozusagen da auch beruflichen Erfolge am Ende des Lebens, wo sie jetzt steht, dann blickt sie ja zurück, und dann ist ja eigentlich sozusagen da uns beide, mein Bruder und ich, und unsere sozusagen da Anfang im Leben für sie noch wichtiger als das, was sie auch beruflich erlebt haben. Und das soll man immer im Blick haben. Und das probiere ich auch ebenso nachzuleben.
Man hört es ja auch, Sie sind gebürtiger Däne, aber haben inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Ist diese Region Ihre Heimat geworden?
Das ist eine Region, in der ich tatsächlich sozusagen seit 2006 jetzt ununterbrochen auch lebe. Deswegen ist es noch nicht länger in der Rhein-Neckar-Region, als ich in Kopenhagen gelebt habe. In Deutschland inzwischen längst sozusagen, dass ich länger in Deutschland lebe, als ich je in Dänemark gelebt habe. Aber in ein paar Jahren wird es sogar auch tatsächlich so weit sein, dass Mannheim sozusagen Dänemark noch schlägt oder Kopenhagen noch schlägt. Und deswegen ist es sozusagen tatsächlich meine erwachsene Heimat jetzt hier sozusagen geworden und lebe sehr, sehr gerne hier und verteidige das auch sozusagen die Region vielleicht gegenüber Auswärtigen, die nicht so die Region auf dem Schirm haben, und probiere auch da wirklich sozusagen da eine Lanze dafür zu brechen, was alles hier sozusagen an positive Lebensqualität auch vorhanden ist, und deswegen bin ich wirklich mit der Region auch inzwischen schon sehr verwurzelt.
Wie schön. Herr Holten, wir kommen zum Finale und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Das verrückteste Kunstwerk der Welt ist?
Eins, das unser Blick auf Gegenwart ändert. Und da der Gegenwart ständig sich auch nochmal neu fortschreibt, ändert sich auch die Definition dessen, was für eine Zeit die verrückteste Kunstwerk der Welt ist. Ist das ja zu konzeptuell so noch gedacht?
Ich finde es großartig. Mein größtes künstlerisches Talent ist?
Menschen zu begeistern, was aber nicht unbedingt künstlerisch ist, sondern vielleicht auch mit meiner tatsächlich tief empfundene Begeisterung für die Kunst, die ich vermittle.
Die Mannheimer Kunsthalle sollte eines Tages diesen Künstler präsentieren.
Wenn der Lockdown vorbei ist, Axel Kiefer, auf dem ich mich sehr freue.
Lieber Johann Holten, vielen Dank für das spannende Gespräch und viel Erfolg Ihnen mit der Kiefer-Ausstellung.
Danke.
Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast@marmor.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle.